In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir wieder eine Interviewgästin eingeladen, und zwar die Eva Helmet von Moncourage. Und Moncourage ist ein Social Business. Und die Eva, die habe ich gefragt, aus welchem Bereich sie überhaupt kommt, also welchen Hintergrund sie mitbringt, warum sie das Social Business gegründet hat, wie sie dahin gekommen ist, wie sie heute lebt, was ihr Lifestyle ist, was sie daran liebt, aber natürlich auch, was herausfordernd an der ganzen Situation ist. Ja, und wo sie den Mut für so viele Veränderungen hernimmt. Ich finde, das ist ein sehr tiefgehendes, sehr spannendes Gespräch geworden. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto: raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! So, ich freue mich riesig, die Eva Helmet hier im Podcast zu Gast zu haben. Grüß dich, liebe Eva.
Hallo Anja, danke für die Einladung.
Super gerne, liebe Eva. Ich freue mich total, dass wir hier miteinander sprechen können über deinen echt spannenden Lebenslauf. Oder wirst du uns jetzt gleich eine ganze Menge erzählen? Es geht um das Thema Social Business. Aber einsteigen möchte ich ganz gerne mit deinem Lebenslauf. Also wo kommst du her? Was hast du gemacht? Ich habe gesehen, du bist eigentlich Anthropologin und hast einen Master in Global Studies gemacht, warst auf der Heilpflanzenschule. Hol uns da mal so ein bisschen rein in deinen Lebenslauf. Was hast du alles gemacht? So, was waren so die Stationen?
Ja, also ich komme aus Freiburg erstmal, und was mich fürs Leben geprägt hat, war meine Kindheit an der Elfenbeinküste. Da bin ich in die Grundschule gegangen, und seitdem, ja, war das Fernweh geboren. Seitdem war für mich klar, dass es mich nicht lange in Deutschland hält. Und dann ging auch die erste Reise nach Indien und eben Auslandsstudium in Australien. Da habe ich Anthropologie studiert und Aboriginal Studies. Und das ist auch was, was mich bis heute fasziniert, sind die Menschen und ihre Kulturen. Und den Master, den hast du gerade angesprochen, Global Studies. Ich hatte damals gesagt, das ist der EFA-Studiengang, weil der hat nämlich den afrikanischen Kontinent mit Indien wieder verknüpft. Global Studies ist ein Studiengang der Sozialwissenschaften. Und das ist, damals war das so geregelt, die Uni Freiburg zusammen mit der Uni in Durban in Südafrika und der Uni in Indien, in Delhi, ein internationaler Master. Und da sind Studenten aus aller Welt, die zusammenkommen. Und dann so wie das fliegende Klassenzimmer sind wir dann eben von Deutschland aus ein Semester dann nach Durban, nach Südafrika und dann nach Indien und wieder zurück nach Deutschland. Das hatte mich auch sehr, sehr geprägt, vor allen Dingen darin, dass ich bis dahin immer dachte, ja, vielleicht ist die Entwicklungshilfe ein guter Bereich für mich. Und gerade Südafrika hat mir die Augen geöffnet. Ich habe dort gesehen, wie das Thema einerseits das Thema Umwelt und Soziales zusammenhängt. Also hier sieht man, die größten Umweltverschmutzungen sind direkt bei den Slums. Und andererseits gibt es aber lokale, tolle Projekte. Und ich dachte, wenn ich wirklich was verändern möchte, wenn es mir wirklich ernst ist dabei, dann gehe ich lieber nach Hause und kehre vor der eigenen Tür. Was mich dann dazu brachte, dass ich in Europa dann im Bereich der nachhaltigen Mobilität angefangen habe zu arbeiten. Und zwar im Bikesharing und Carsharing. Und das war letztlich, mein ganzes Berufsleben war ich in dieser Branche. Und das war auch super spannend, habe in der Schweiz gearbeitet, vorwiegend. Und irgendwann, 10 Jahre später, kam dann der Wunsch auf, Ist ein spannendes Thema, aber es darf jetzt ruhig auch mal wieder mal was anderes sein. Und da gab es ein Erlebnis, das hat mich dazu gebracht. Also ich hatte eine Erkältung, ganz normale Erkältung, und die ging einfach nicht weg. Ging wochenlang. Das ging so weit, dass ich plötzlich nichts mehr gehört habe und ich dann per Notarzt ins Krankenhaus musste, weil ich fast mein Gehör verloren hätte, weil die Viren von der Nase langsam ins Ohr gewandert sind und dort eben einen Schaden angerichtet haben. Und ich lag da so in meinem Krankenhausbett und ich fragte mich, Mensch, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich eine ganz normale Erkältung nicht in den Griff bekommen hatte. Und das hat mich dann zu dem Thema der Heilpflanzen gebracht. Ich wollte unbedingt mal mehr wissen. Ich wollte wissen, was sind denn die wirklich guten Hausmittel? Und so hatte ich dann in Freiburg die Heilpflanzenschule gefunden und habe dann dort eine Ausbildung angefangen. In Phytotherapie nennt man das. Und darauf dann, das hat mich total fasziniert, was man alles mit Pflanzen machen kann, die so direkt vor unserer Haustür wachsen. Und darauf dann weiter aufgebaut, Aromatherapie, also der Umgang mit ätherischen Ölen und die Naturkosmetik. Und da bin ich heute gelandet, bei der Naturkosmetik.
Wow. Ja, also das hört sich echt spannend und inspirierend jetzt schon an, aber wir wollen ja genau da anknüpfen, wo du jetzt heute bist, nämlich in deiner eigenen Gründung. Du hast ein, ich nenne das jetzt mal Social Business, würdest du das auch so bezeichnen, gegründet, oder hast du dafür eine andere Begrifflichkeit?
Also wir reden von Mon Courage und zu Mon Courage, ich nenne es, Mon Courage ist the Social Skincare Movement. Warum Movement? Also es ist ein Social Business, kann man, so hast du es ja benannt. Es ist aber mehr als das. Ich möchte damit ganz viele Menschen bewegen. Ja, und deswegen ist es das Movement. Und dass das in Form eines Business ist, als Unternehmen, ja, das gehört auch dazu.
Erzähl mal, was macht das denn? Also was ist, wofür steht Mon Courage? Was bietest du da an? Wie ist das aufgebaut? Erzähl mal ein bisschen.
Also Mon Courage,
vielleicht übersetzt es auch nochmal. Ich glaube, das
weiß
nicht jeder.
Genau, was bedeutet Mon Courage? Mon Courage ist französisch, bedeutet mein Mut, wenn man nur das Wort wörtlich übersetzt. Es steckt in dem Wort. Courage steckt das lateinische Wort cor drin, das ist das Herz. Und letztlich bedeutet Courage, dass du etwas beherzt tust oder anders ausgedrückt, du folgst deinem Herzen. Das ist einerseits das, was ich mache mit meiner Gründung, und andererseits, ich entwickle Hautpflegeprodukte für Menschen, die unterwegs sind, für Reisende, vor allen Dingen, ich sag's immer, also ich entwickle das speziell für Frauen, die ihren eigenen Weg gehen. Und mit den Produkten von Mon Courage möchte ich eben Frauen Mut machen, wenn sie sich wohlfühlen in ihrer Haut, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und eben ihrem Herzen zu folgen.
Wow. Und was, du sagst, du hast das aus dieser Krankheitsphase heraus gegründet. Gab es da noch andere Beweggründe, warum gerade das? Also was hat dich da getrieben, genau das zu machen? Wie bist du darauf gekommen?
Das war tatsächlich eine Arbeit bis dorthin. Also es ist nicht so, dass mir einfach so mal die Idee eingefallen ist, sondern ich hatte eine richtig tolle Existenzgründungsberaterin an meiner Seite. Denn ganz ehrlich, einerseits wusste ich, ich möchte unbedingt gründen, ich möchte unbedingt was machen, aber ich war voller Ideen. Ich konnte mich nicht entscheiden, was die richtige Idee ist. Ich stand einmal kurz davor, einen Kräuterladen aufzumachen in Freiburg. Ich hatte sogar schon die Location. War schwierig mit den Lieferanten. Und letztlich habe ich mich dann aber gefragt, Moment mal, den zu gründen und aufmachen, schön, aber ich bin nicht die Person, die dann jeden Tag dorthin geht und die jeden Tag den gleichen Weg geht und an den gleichen Ort geht. Und das ist was, kann ich auch jedem empfehlen, da sich coachen oder sich begleiten zu lassen, um mal herauszufinden. Mir ging es darum, die Frage nicht, was braucht der Markt, sondern aus meiner Biografie herauszugründen. Das heißt, was passt zu meiner Person? Wie möchte ich denn in Zukunft leben? Was habe ich so drauf? Welche Talente kenne ich? Welche möchte ich vielleicht noch kennenlernen? Was sind meine Herausforderungen? Wie gehe ich mit diesen Herausforderungen um? Und letztlich, erst nach einem halben Jahr, haben wir das erste Mal über die Geschäftsideen gesprochen und über die Themen. Vorher war das alles Grundlagenarbeit.
Total wichtig, ne? Also nicht an dir vorbei, das Business zu gründen, sondern mit dir zusammen und mit deinen Werten und vor allen Dingen auch so, wie du leben willst. Und du hast ja auch einen Lifestyle, der ja sehr nah ist, oder vielleicht würdest du das auch genauso bezeichnen, dass du digitale Nomadin bist. Ich finde es auch spannend, du schreibst, dass du Business-Hippie bist. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, was du damit meinst. Und genau, ja, vielleicht erstmal das und so, wie sieht dein Lebensstil dann aus? Ich glaube, du bist keine typische digitale Nomadin, so die jetzt permanent durch die Lande reist, sondern du machst das, glaube ich, im Slow-Travel-Modus und reist auch zu deinen Produzenten. Und aber hol uns da mal rein, genau, wie sieht das aus?
Sehr, sehr gerne.
Viele Fragen, sorry.
Ja, genau. Also, es ist so, dass ich jetzt nicht als digitale Nomadin in die Gründung gestartet bin. Ja? Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Also, dass das Reisen irgendwie in meinem Blut liegt. In der Biografie kann man das erkennen. Was ich aber nicht erwähnt habe, ist, dass ich 14 Jahre lang gar nicht, oder zumindest ja urlaubsmäßig nur gereist bin, aber nicht eben im Ausland leben. Darum geht es mir hauptsächlich, im Ausland zu leben. Und erst mit dieser Gründung, da öffnete sich überhaupt die Möglichkeit und die Tür zu sagen, ich kann das auch wieder in mein Leben wieder willkommen heißen. Denn was mir total wichtig ist, ich war auch vorher nie eine, die jetzt nur des Reisens willens in andere Länder geht. Mir geht es immer sehr darum, die Menschen kennenzulernen. Und es gibt nichts Schöneres, wie wenn du mit einer Mission unterwegs bist, die dir auch noch Türen öffnet. Und meine Mission ist es, die Lieferketten entlang zu reisen. Sprich, ich überlege mir einerseits, wo kommt die Pflanze her? Wo ist der botanische Ursprung? Ich mache mal ein Beispiel. Die Kakaobutter. Kakao ist, denke ich, bekannt. Der größte Produzent ist die Elfenbeinküste. Allerdings kommt die Kakaopflanze aus Ecuador. Und so bin ich dann eben das erste Mal nach Ecuador gereist und habe dann dort wiederum, es geht mir um die Menschen. Ja? Also ich möchte die Menschen kennenlernen. Und ich hatte dort eine Kakaofarmerin kennengelernt, die Rosita. Und es hat sich ergeben, dass ich einen Monat bei ihr gelebt habe und wirklich den ganzen Prozess mitleben durfte von die Ernte, wie es getrocknet, fermentiert und getrocknet und weiterverarbeitet wird, bis es dann zur Kakaobutter wird und dann als Kakaobutter dann nach Deutschland exportiert wird. Und das ist genau das, was mich total antreibt, ist, diese Vorstellung, es ist egal, jedes Alltagsprodukt ist zu jedem Tag so oft auch mal gedankenlos, ganz selbstverständlich benutzt, dir mal zu überlegen, wie viele Menschen beteiligt waren, damit du das jetzt heute in der Hand hältst und benutzen kannst. Und natürlich kann ich nicht jeden kennenlernen, aber ein Stück weit in dieser Lieferkette der Kakaobutter, das geht von Rosita dann zur Kooperative. Die habe ich getroffen, da habe ich einige Menschen kennengelernt. Dann von der Kooperative geht es weiter zu einem wunderbaren Schokoladen-Startup in Quito, also auch noch in Ecuador. Auch eine fantastische Gründerin, die habe ich kennengelernt, die wiederum mit einem Kakao-Startup aus Berlin arbeiten, die sich um den ganzen Import kümmern. Und wir bilden zusammen so ein wahnsinnig tolles Netzwerk, in dem wir voneinander profitieren können. Und das ist auch Jetzt kommen wir schon direkt zu meiner Vision. Das ist meine Vision. Ja. Meine Vision ist es, Globalisierung als Netzwerk der Möglichkeiten zu sehen und solche Netzwerke von leidenschaftlichen Menschen, kleinen Startups, die oft auch Social Businesses sind, dass wir uns zusammentun und uns gegenseitig unterstützen.
Richtig toll. Richtig toll. Ich habe jetzt nur Frauennamen vernommen. Ist das bewusst so oder arbeitest du auch mit männlichen Gründern?
Also der Vollständigkeit halber, das Startup in Berlin, Rohkakao, das ist von Tobi gegründet. Also da haben wir einen Mann. Nein, natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Ausschlusskriterium ist. Alles andere. Aber interessanterweise zieht sich das so ein bisschen durch. Auf den Philippinen habe ich eine Philippiner-Unternehmerin kennengelernt, die dort Kokosöl herstellt. In Marokko, da arbeite ich mit Nabila zusammen, eine Marokkanerin, die dort Arganöl herstellt, zusammen mit ihrem Mann, um da der Vollständigkeit halber zu sagen. Ja, also es ist überhaupt kein Ausschlusskriterium, das ergibt sich. Es geht mir darum, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch ihre Werte haben. Du hast es gerade vorhin genannt. Was ist denn Business Hippie? Warum Business Hippie? Also, ja, jetzt kann man rein äußerlich sagen, gut, ich habe so ein bisschen so einen Business Look eben nicht Hippie Look. So. Nee, aber da steckt natürlich ganz viel dahinter. Business Hippie bedeutet für mich eben genau diese Komponente, die Werte, Peace and Love, die Werte zu leben in einem Business-Kontext. Und was bedeutet letztlich Peace and Love? Bedeutet, dass wir Menschen uns auf einer Augenhöhe begegnen, dass wir die Grenzen abbauen, dass wir unserem Herzen offen folgen und dass das eben im Business-Kontext genauso möglich ist wie im privaten Kontext.
So schön. Ist echt toll. Ich bin mir sicher, wenn Menschen hier jetzt zuhören und die vielleicht in ihrem ungeliebten Angestelltenjob noch sind, wo sie sagen, eigentlich will ich da raus und die hören dir jetzt zu, dann fragen sich bestimmt die allermeisten, wie geht das? Wie macht sie das? Wie ist es umsetzbar? So, ne? Und damit meine ich auch das Finanzielle. Wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du da rangegangen? Hattest du einen wahnsinnigen, sag ich mal, Background, einen finanziellen, so einen Pipi-Koffer, weißt du, und diese Goldstückchen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also, ich frage mal ganz neugierig da rein.
Ich bin da recht naiv rangegangen, muss ich sagen. Und sicher auch nicht vernünftig. Ich sage nicht, dass das ein Weg für alle ist. Das ist jetzt mein Weg, den ich dir erzähle. Ich hatte in der Schweiz gearbeitet. Ich hatte Teilzeit gearbeitet, was bedeutet, dass es hat gut fürs Leben gereicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel zurücklegen konnte. Und durch die Pandemie war ich hauptsächlich im Homeoffice. Ich hätte lange das parallel machen können. Ich habe das ein paar Monate lang parallel gemacht. Und irgendwann, ich erzähle dir kurz von dem Traum, weil es war, eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich hatte einen Traum. In diesem Traum lag ich in einem Bett und dieses Bett stand auf der Straße. Und es ging zwei Menschen vorbei, die ich anscheinend kannte. Und ich fragte die, wohin geht ihr jetzt mitten in der Nacht? Ja, wir fliegen jetzt nach Singapur. Wie, ihr fliegt jetzt nach Singapur? Einfach so. Ja. Ah, okay. Ah, ich komme mit. Ich bin aufgestanden, bin mit. Und wir sind irgendwie da ins Flugzeug eingestiegen. Das Flugzeug hob ab, fing an zu brennen. Und es stürzte ab. Ich bin aufgewacht mit dem Bild, ich saß in diesem Flugzeug, es brannte um mich herum und ich war einfach nur glücklich. Total stranges Gefühl, ja. Und ich wusste, was es mir jetzt sagen möchte. Ich hatte zu der Zeit Eisbaden gemacht in diesen in diesen Monaten und das hat mir sehr, sehr viel, sehr viel gebracht, weil ich wusste, ich bin hier in meinem goldenen Käfig, in diesem Angestellten-Dasein und meine Gründung, ja, es ist irgendwie nett, aber ich bin so mit einer Handbremse unterwegs, nicht so richtig. Und auch wenn es bedeutet, dass mein Flugzeug abstürzt und alles um mich drumherum brennt, ich will jetzt in das kalte Wasser springen, Eisbaden im Kopf. Auch das habe ich überlebt, obwohl ich niemals gedacht hätte, ich bin eine, also ich gebe es zu, ich bin eine Warmduscherin. aber dieses Erlebnis, in den kalten See zu springen und das zu überleben, das hat mir die Stärke gegeben, zu sagen, ich kündige jetzt aufs Blaue hinaus. Das war noch sehr am Anfang. Ich weiß überhaupt nicht, ob das aufgeht oder nicht aufgeht. Und damit ich frei bin, damit ich mich wirklich entwickeln kann. So, das ist jetzt die emotionale Seite. Die praktische Seite davon ist, es gibt den Gründungszuschuss. Und das ist das, was ich dann auch am Anfang, also ich hatte dann erstmal Arbeitslosengeld und dann aus der Arbeitslosigkeit eben heraus dann den Gründungszuschuss bekommen. Ein Gründungszuschuss bedeutet, dass man dann 6 Monate lang das Arbeitslosengeld bekommt und nebenher eben Geld verdienen kann, also dann die Zeit hat, das aufzubauen. Ganz realistisch, in 6 Monaten war das nicht möglich.
Ja.
Ich habe dann den nächsten mutigen Schritt gemacht. Das erste war die Kündigung. Das zweite war, dass ich mein Zuhause verlassen habe. Das war die Fixkosten, die ich hatte mit der Miete, das war ein Klotz am Bein. Andererseits hatte ich diese tiefe, tiefe Sehnsucht, in die Welt hinauszuziehen, nachdem ich eben 14 Jahre lang nicht mehr in der Welt draußen war. Und das bedeutete für mich allerdings auch die mutige Entscheidung, ja, privat zu sagen, ich trenne mich von meinem Mann, ich war verheiratet, weil wir da nicht einen gemeinsamen Weg gefunden haben. Und du kannst es dir so vorstellen, wie es hat mich was gerufen, ja, es hat mich echt was gerufen und ich bin dann losgezogen, ich hatte dann noch 9.000 Euro als Backup auf dem Konto und bin damit dann raus in die Welt und sehr low budget unterwegs. Das ist gut, wenn man das von früher noch kennt. Als Studentin war ich ja auch als Backpackerin unterwegs und so habe ich dann wieder gestartet, ja, wieder als Backpackerin in Hostels.
Und hast dein Geschäft sozusagen von unterwegs weitergeführt. Wie lange ist das her? Wann hast du gegründet?
Genau 2 Jahre. Das sind heute genau 2 Jahre. Das ist Geburtstag. Mhm. Also
wow,
vor 2 Jahren
heute,
habe ich...
herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
ich dachte, guck mal, wann haben wir uns kennengelernt? Wir haben vorhin darüber gesprochen, 2021, da war das noch gar nicht, das war Innengründung wahrscheinlich da noch, ne? Oder?
Korrekt, also das war sozusagen die ganze Vorarbeit. Da war ich schon in der Produktentwicklung. So, ja. Also vor 2 Jahren habe ich die GmbH gegründet.
Mhm.
Und davor, da hatte ich... ich habe einen Hautpflegestick, den Creamstick entwickelt, einen Hautpflegestick, den du für alles verwenden kannst und den habe ich zu Hause in meiner Küche entwickelt, die erste Produktion im Thermomix gemacht, die ersten 400 Stück probeweise verkauft, dann mit dem Feedback ging es dann weiter. Das ging dann schon eine ganze Zeit lang und eben die Gründung der GmbH war vor genau 2 Jahren und vor 1,5 Jahren habe ich dann eben, da bin ich sozusagen in das Leben der digitalen Nomadin, wobei ich den Begriff ungern verwende, weil ich sehe mich nicht als digitale Nomadin, aber ja, also seitdem bin ich Reisende oder Nomadin einfach.
Mhm. Ja. Wow, also richtig, richtig mutig. Ich bin mir sicher, dass viele denken, wow, wie konnte sie das machen? Auch diesen Schnitt, ne? Dieses nicht nur zu sagen, hey, ich verlasse mein Zuhause, ich gebe alles auf, ich setze alles auf eine Karte. Du hast dich auch von deinem Mann getrennt. Das heißt, auch das ganze soziale Umfeld ist ja von jetzt auf gleich dann quasi weggebrochen. Was würdest du sagen auf einer Skala von 0 bis 10, wie mutig war das, wenn 10 das Maximum ist?
Ja, es geht schon in Richtung einer 8, würde ich sagen. Also, es kommt drauf an, ich meine, die größte Angst, die ich hatte, war, dass ich einsam werde. Also, dass ich rausgehe in die Welt und dass ich dann die Entscheidung, die ich getroffen habe, klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber so war es nun mal. Diese Entscheidung, alles hinter mir zu lassen, das war eine Entscheidung an meinem Geburtstag, an meinem 42. Geburtstag. Und ich war unterm Sternenhimmel und ich habe hochgeguckt zu den Sternen und ich habe mir gedacht, es ist so ein unfassbares Wunder, dass du und ich, dass wir als menschliche Wesen mit unserem Bewusstsein diesen Planeten bewohnen dürfen und unsere Zeit hier verbringen dürfen. Es kann nicht sein, dass aus Angst vor sozialen Konventionen oder finanziellen Geschichten, dass ich mich da zurückhalte. Wie gesagt, das ist so ein Ruf gewesen, zu sagen, das steckt so in meiner DNA, da rauszugehen in die Welt und Menschen zu begegnen. Und ich hatte mich lange zurückgehalten, auch aus dem Grund, dieses typische, ja, ich sage es jetzt mal so doof, was werden jetzt die Nachbarn von mir denken? Ja? Ja, also, das darf ich das oder darf ich das nicht? Und aber auch die Angst, und dann werde ich da irgendwo alleine sein und vielleicht lande ich unter der Brücke und oh mein Gott, ja, so worst case. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, Millionen Menschen da draußen treffen täglich diese Entscheidung. Und da spreche ich von den Migranten, da spreche ich von den Flüchtlingen. Das heißt, das ist nicht was, das ist gar nichts so Besonderes. Ich habe den großen, großen Luxus, den diese Menschen nicht haben, ist, erstens treffe ich diese Entscheidung voll und ganz freiwillig. Zweitens, es ist keine Einbahnstraße. Ich habe ein sicheres Zuhause, ich habe einen sicheren Hafen, in den ich auch jederzeit zurückkehren könnte. Ja. Das heißt, das, was uns zurückhält, ist oftmals konstruiert in unseren Köpfen.
Absolut, ja, absolut. Ich würde sagen, das ist fast immer konstruiert in unseren Köpfen. So, ne? Meistens sind alle Themen, alle Probleme irgendwie lösbar, ne? Wenn wir sie richtig angehen. Und ich finde zum Beispiel das, was du vorhin ja auch erzählt hast, so dieses, du bist da ja mit diesem Lean Startup-Prinzip rangegangen, so, ne? Diese Schleife, immer testen, messen, testen. Kriege ich das gerade auf die Reihe.
Lernen. Iterate.
Ja, naja, also diesen Circle, ne, zu testen, zu messen, zu testen und daraus wieder zu lernen und das Ganze dann nachzubessern. So. Also nicht zu sagen, hey, ich muss das perfekt fertige Produkt von jetzt auf gleich auf die Straße bringen und es muss alles laufen und die Lieferketten und der Absatz und so weiter und so fort, sondern dass das ja auf dem Weg sozusagen entsteht und sich laufend wieder verbessert. So, das finde ich, trägt ja das viel dazu bei, einfach Ängste aus dem Weg zu räumen und den Weg auch gangbar zu machen. Ne?
Ja, ja, also es ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Das ist auch was, was ich mitgenommen habe. Ich habe in meinen vorigen Anstellungen sehr oft in der IT-Abteilung gearbeitet und da ist es die agile Entwicklung, die iterative Entwicklung. Das heißt, es geht immer darum, einen Zyklus zu machen und dann ein fertiges Produkt, das dann in der Praxis auch benutzt wird, um dann wieder daraus zu lernen und wieder den nächsten Zyklus zu machen. Und um da auch einfach mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, also meine erste große Produktion, 5000 Sticks mit einem Produktionspartner. Ich habe all mein Erspartes dort reingesteckt, ist vollkommen in die Hose gegangen. Das kam aber erst 4 Wochen später raus. Das heißt, es wurde produziert, bei der Produktion selbst alles gut, wurde ausgeliefert. Ich war stolz wie Bolle. Und nach 4 Wochen, es ist irgendwie komisch. Also, da hatte sich in dieser Crememasse die Shea-Butter auskristallisiert, was dazu geführt hat, dass wenn man diesen Stick dann aufgetragen hat, dass es wie so ein Peeling-Gefühl gab. Und das war natürlich nicht Sinn der Sache. Es sollte ja schön glatt über die Haut gleiten. Im Endeffekt war also mein Lager gefüllt nur mit B-Ware. Was mache ich denn jetzt? Ja? Ich komme ganz frisch auf den Markt mit B-Ware. Das geht nicht. Du kannst B-Ware als B-Ware verkaufen, aber nur, wenn du eine A-Ware hast. Ja? So, also das war so ein Moment, wo ich dachte, puh, ja, das war's jetzt. Jetzt geht's nicht weiter. Und diese Momente, ganz ehrlich, die habe ich immer wieder, dass ich an einen Punkt komme, zu sagen, es geht nicht weiter. In dem Fall hatte ich dann, das war in der Zeit, als dann noch der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine und dann sehr viele flüchtende Menschen nach Deutschland kamen. Und dann kam ein Aufruf, den ich gesehen habe, dass Hautpflege, Hygieneartikel gesucht werden für diese Menschen. Und ich dachte mir, okay, das sind gute, frische Produkte, die ich habe. Verkaufen kann ich sie nicht. Benutzen kann man sie. Also die Haut wird super gut gepflegt. Und ich hatte entschieden, meinen kompletten Warenbestand zu spenden. Das habe ich gemacht. Ich habe daraufhin einen Beitrag geschrieben auf LinkedIn, der unerwarteterweise komplett viral gegangen ist. Und vor allen Dingen habe ich dort in diesem Beitrag angekündigt, dass ich in einer Woche, um mein Business zu retten, ja, in einer Woche eine Crowdfunding-Kampagne starten werde, damit
Erklär
ich
mal
weitermachen
kurz,
kann,
was das
damit ich.
ist. Erklär mal kurz, was das ist. Ich glaube, das weiß nicht jeder.
Eine Crowdfunding-Kampagne funktioniert im Prinzip so, dass du ein Produkt vorbestellen kannst. Das heißt, du hast einerseits die Wahl, ein Produkt vorzubestellen, vorzukaufen, also dann auch schon zu bezahlen. Oder du hast aber auch die Wahl, einfach so aus freien Stücken heraus zu spenden. In meinem Fall war das 50-50. Also ich hatte 12.000 Euro eingesammelt. Und habe dann eben die Hälfte davon als, ich habe da eine Sonderedition draus gemacht, den Charity Stick, und habe dann eben den produzieren können und auch wieder mein Warenlager damit füllen können. Damit ging es dann weiter.
Wow, was für eine smarte Entscheidung, ne? Aus der Not eine Tugend zu machen und das einfach zu drehen und zu sagen, ja, okay, gut, was soll ich jetzt machen mit der B-Ware, die zu spenden und dann aber gleichzeitig daraus noch eine gute Sache zu machen. Also Wahnsinn, richtig, richtig toll, richtig smart. Was würdest du denn ganz generell sagen? So, was ist an deinem Lifestyle und an deinem Social Business? Was ist besonders toll daran? Was würdest du sagen, sind so die Highlights in deinem privaten Leben, in deinem Businessleben? Vielleicht trennst du das auch gar nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das alles so sehr verquickt. Und was sind so aber auch die Herausforderungen? Lass uns das mal von zwei Seiten beleuchten ein bisschen.
Die Highlights sind definitiv die vielen, vielen Menschen, die ich seitdem ich jetzt als Nomadin lebe, kennenlernen durfte. Und zwar auf eine sehr, sehr enge persönliche Weise. Also ich habe einmal von Rosita gesprochen, bei der ich einen ganzen Monat gelebt habe. Ich habe in Marokko die Berberfrau Habiba kennengelernt. Wir unterhalten uns mit Händen und Füßen ein bisschen. Paar Brocken Französisch, mal kann ich das ein oder andere arabische Wort dann auch mal lernen. Und Es ist, also, na, wir gucken uns die Nachrichten an, wir sehen all diese schrecklichen Nachrichten auf dieser Welt. Und was mir allerdings begegnet, ob in Ecuador, in Marokko, auf den Philippinen, ich treffe zum Glück auf wahnsinnig tolle Menschen, die wahnsinnig warmherzig sind. Bin sehr, sehr schnell mit denen in einer ganz tiefen Verbindung. Und was ich wirklich, wirklich toll finde, im Gegensatz zu früher, als ich eben früher auch unterwegs war in meiner Studentenzeit und davor, ist, naja, durch die Digitalisierung sind wir auch weiterhin in Kontakt. Also ich telefoniere regelmäßig mit Rosita, selbst mit Habiba. Da geht es dann mehr mit Videocall und Händen und Füßen. Aber auch da geht es. Das ist so toll. Wir können wirklich so viel machen. Und das ist genau das, das ist auch dieses Gefühl, das ich so gerne rüberbringen möchte, zu sagen, Mensch, Leute, vertraut. Es sind so viele, es sind Millionen Menschen da draußen, die so gut sind, ja. Geht raus, mit einem offenen Herzen und ihr werdet mit einem offenen Herzen empfangen. Das ist das, was ich immer wieder, und ich kann es kaum glauben. Ich bin jetzt in Johannesburg, in Johannesburg. Der Johannesburg hat jetzt nicht gerade so den besten Ruf, ja. Auch hier ganz tolle Begegnungen bisher gehabt. Und ja, und das ist genau das, was für mich die Highlights sind, sind die Begegnungen mit den Menschen. Und auf der anderen Seite, jetzt also auch noch Highlight-Seite, auf der anderen Seite öffnet es mir wahnsinnig die Augen zu sehen, wo kommen die Rohstoffe her? Wie werden sie produziert? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch da ein Stück weit immer wieder mit meinen Stereotypen in meinem Kopf aufräumen muss. Und auf der anderen Seite finde ich das aber auch toll, ja, dass ich selbst die Stereotypen bei mir erkenne, um dann aber auch das zu übersetzen und zu sagen, ich zeige das meinen Kundinnen und sage ihnen, guck mal, so wird die Argan, Arganöl hergestellt, so wird Kakaobutter hergestellt, und so weiter und so fort. Die andere Seite. Also was natürlich oder was immer noch ein Thema ist, ist die finanzielle Unsicherheit. Das ja, brauche ich gar nicht zu beschönigen. Und manchmal weiß ich nicht, wie es da weitergeht. Ich habe allerdings auch da wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht weiter, dann öffnet sich wieder eine Tür. Momentan hat sich eine Tür geöffnet, dass ich oder dass wir jetzt die Moncourage GmbH mit Hilfe von Fördergeldern in einem neuen Rohstoff arbeiten und dass diese Fördergelder auch jetzt für mich das erste Mal bedeuten, dass ich mir da ein kleines Gehalt ausbezahlen kann, sodass es da jetzt eine kleine Verschnaufpause geben wird und eine Entlastung kommen wird. Und
Wovon hast du denn bislang das bestritten, wenn du sagst, das erste Mal ein Gehalt auszahlen? Wie hast du dich bislang finanziert? Das sind ja jetzt schon einige
geht.
Jahre.
Naja, gut, es sind jetzt 1,5 Jahre, seitdem ich los bin. Und das waren immer noch die 9.000 € plus. Dann bin ich noch einmal zurück, habe nochmal ein Auto verkauft. Dann ging es wieder ein paar Monate weiter.
Ja.
Also, also
Das
wirklich
heißt, es
so. Ja, also ich habe tatsächlich alles zusammengekratzt, was geht. Und wie gesagt, dann nochmal ein paar Sachen zu Geld gemacht. Ja, so.
ja, Wahnsinn. Woher nimmst du diesen Mut? Also wo kommt das her? So. Also ich bin mir sicher, wenn jetzt Menschen hier zuhören und die wahrscheinlich mit offenen, staunenden Mund uns zuhören hier gerade, dass viele vielleicht denken, wow, wie macht sie das so? Wie kriegt sie das hin? Woher nimmt sie ihren Mut?
Also das Erste ist, ich habe das große Glück, aus einer Familie zu kommen, die für mich einen sicheren Hafen darstellt. Ja? Also ich kann jederzeit zu meinen Eltern, ich kann jederzeit zu meinen Brüdern gehen oder zu meiner Schwester gehen. das ist ein Sicherheitsnetz, das da ist. Also ich weiß, ich kann da immer hin. Allein das zu wissen macht ganz, ganz viel, auch wenn ich es vielleicht gar nicht in Anspruch nehmen werde. Ja? Und außerdem, auch in der Erziehung meiner Eltern, wurde mir immer schon ein wahnsinniges Urvertrauen mitgegeben ins Leben. Also zum Beispiel die erste Reise nach dem Abi, da bin ich ein halbes Jahr nach Indien gegangen. Sie haben mit keinem Wort gesagt, oh Mensch, Kind, pass auf dich auf. Und dass sie irgendwie, vielleicht haben sie Sorgen gehabt, zumindest haben sie das nicht mit mir geteilt. Und dadurch haben sie mich aber mit diesem Urvertrauen ausgestattet. So, das ist das, was mir sozusagen mitgegeben wird. Und das andere ist, dass ich jemand bin, die nie die Scheu hat, um Hilfe zu fragen. Ja, also sei es auch eben mal für eine Woche bei jemandem zu übernachten und dafür eben, also nicht für die Übernachtung zu bezahlen, sondern dann mache ich das, indem ich eben für die Person koche. Ich koche wahnsinnig gern. Also so gibt es irgendwelche Gegenleistungen. Also ich scheue mich einfach nicht zu fragen, was dann eben auch bedeutet, dass es immer wieder helfende Hände gibt.
Mm. Toll. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Also ich glaube, dass da viele Menschen, also ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich frage auch nicht so gern tatsächlich. Ich merke auch so, wenn du das jetzt so sagst, dann denke ich, ah ja, okay, da könnte ich, glaube ich, auch noch mehr mir eine Scheibe von abschneiden. Ich bin auch jemand, die nicht so gerne um Hilfe bittet. Weil ich das, glaube ich, und du sprichst ja auch davon, nicht so richtig in die Wiege gelegt bekommen habe und das mir an vielen Stellen einfach schwer fällt, da um Hilfe zu bitten. Aber ja, ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, ne? Ja.
Ist auch ein Punkt, den du lernst, wenn du mit anderen Kulturen zu tun hast, ja, die ganz anders funktionieren. Ja. Also es gibt viele Kulturen, da ist dieses gegenseitige Helfen, vor allen Dingen im Familienkontext, oft sind es ja sehr große Familien, da ist es auch deren einzige Möglichkeit, ja, die eben nicht eben die Sozialversicherung haben, sondern da ist die Familie die Sozialversicherung. Und da ist dieses gegenseitige Helfen und auch die Frage nach Hilfe, das ist, also wir sind in unserer Gesellschaft, da geht es immer um Einzelkämpfer und wir müssen es irgendwie alles alleine schaffen. Und haben dann mit Gefühlen wie mit Scham zu tun, wenn wir dann mal nach Unterstützung fragen. Ich habe eine Frau kennengelernt in Mexiko. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Diese Frau ist, die hat ihre Mutter verloren, da war sie gerade mal 11 Jahre alt. Ihr Vater war Alkoholiker, sie ist letztlich dann von zu Hause weg, weil sie da nicht geschützt war. Sie ist weg und hat sich dann als Haushaltshilfe durchgeschlagen, jahrelang. Und hat dann, da habe ich sie kennengelernt, sie ist jetzt bereits über 60. Sie hat dann ein Hostel später mal aufgemacht und jetzt ist es seit 2 Jahren auch schon wieder geschlossen, dieses Hostel. Sie hat nicht viel Geld, hatte mich zu sich eingeladen und hatte dann für mich gekocht. Und da haben wir dann ganz offen darüber gesprochen, was ist jetzt die Erwartung? Gebe ich ihr Geld dafür, dass sie jetzt, ich fühlte mich ein bisschen komisch. Also ich weiß, ich habe auf meinem Konto noch mehr Geld als sie. Und sie sagte mir, Eva, nein, ich möchte kein Geld von dir. Das, was du mir schenkst als Gegenleistung, ist your company. How do you say in German? Das, die Gesellschaft, deine Gesellschaft, dass du hier bist.
A company.
Ja. Ja. sie sagt, das ist für sie therapeutisch. Ich war eine Woche bei ihr. Das ist für sie fast eine Therapie und Therapie ist ja viel teurer. Also von dem her spart sie sich das Geld der Therapie. So kann man es auch sehen. Was ich damit sagen will, ist, wir denken oft viel zu viel in Geld. Ja, dass wir Wert in Geld aufwiegen. Das ist es nicht. Wenn uns jemand eine Unterkunft schenkt oder auch Essen schenkt und wir ihnen da unser Gehör vielleicht schenken oder auch sonst einfach nur die Gesellschaft, dann ist es bereits ein Geben und Nehmen und dann ist es bereits ein, wir treffen uns und ja, da ist bereits ein Gleichgewicht, ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen.
Ja, absolut. Toll. Wenn du jetzt, also hier sind ja viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich beruflich verändern wollen, die raus wollen aus ihren Angestelltenverhältnissen, die sie unglücklich machen. Wenn du den Menschen noch so einen letzten Rat mitgeben könntest, was würde das sein?
Also das eine ist, ganz, ganz ehrlich, und das tut manchmal weh, aber ganz, ganz ehrlich, in sich hineinzuhorchen und herauszufinden, was will ich in meinem Leben? Und oft, wir benutzen oft das Wort eigentlich. Versuch das mal aus deinem Vokabular zu streichen.
Ja, sehr
Mach
gut.
Mach das mal weg. Eigentlich wegstreichen und zu überlegen, was will ich in meinem Leben? Es ist mein Leben. Das kann teilweise überwältigend sein und Angst machen. Und da kommt jetzt der zweite Tipp ist, schrittchenweise vorzugehen. Also es muss nicht jeder so radikal vorgehen, wie ich das gemacht habe. Es reicht auch, meine Co-Gründerin zum Beispiel, die hat es jetzt mal angetestet. Die ist jetzt einen Monat lang mit ihrem Van unterwegs gewesen und hat mal von unterwegs gearbeitet. Jetzt ist sie gerade vor ein paar Tagen wieder zu Hause angekommen und hat da mal reingeschnuppert. Also das auch spielerisch zu sehen und zu sagen, okay, gut, so ich weiß, was ich möchte in meinem Leben, traue mich noch nicht so richtig. Ja, dann schnupper ich mal rein und guck mal, wie sich das so anfühlt. Und dann kann ich wieder zurückgehen und so weiter. Und wenn sich das gut anfühlt, dann kann ich es weiter ausbauen. Und so Schritt für Schritt zu dem Leben zu kommen, das du wirklich leben willst.
So schön. Ja. Eva, Moncourage, Produkte, was, also du hast schon gesagt, ein Stick habe ich gesehen, habe ich auch auf der Website gesehen. Was gibt's noch? Ich glaube, du hast noch mehr Produkte. Was gibt's da im Angebot? Im Shop?
Es gibt momentan 3 Sticks, also es ist alles in Stickform. Das hat einen guten Grund, weil also wir bieten Hautpflege für unterwegs an und es gibt nichts Praktischeres als ein Stick. Ich sage immer, es ist wie so ein Labello in großen Form. Super praktisch in sämtlichen Klimazonen und man kann es auch im Handgepäck mitnehmen, es ist keine Flüssigkeit. Und da gibt es 3 Varianten. Es gibt, ich habe vorhin den Cream Stick genannt. Das ist der pflegende Stick, den man sowohl für Gesicht, Lippen, Hände verwenden kann. Und dann gibt es den Sun Stick. Das ist Sonnencreme im handlichen Stick. Und dann gibt es noch einen ganz speziellen, ganz besonderen Stick, der heißt Pro-Age Secret Stick. Was ist das? In diesem Pro-Age Secret Stick da verarbeite ich ganz besondere Inhaltsstoffe, die ich dann so auf meiner Reise entdecke. Also in Marokko habe ich das Kaktusfeigenöl entdeckt. Das ist ein Schönheitsgeheimnis der Berberfrauen. Kaktusfeigenöl wird auch oft als das natürliche Botox genannt, weil es eben eine wahnsinnige Anti-Aging-Funktion hat. Und der Pro-Age Secret Stick, den wird es auch immer nur in einer limitierten Edition geben. In dem werde ich immer wieder, wenn ich so in der Welt unterwegs bin und andere neue Schönheitsgeheimnisse kennenlerne und neue Pflanzen kennenlerne, dann werde ich die dort eben entsprechend verarbeiten und die dann wieder als limitierte Edition anbieten.
Super. Und wenn man mit dir in Kontakt treten will, dann am besten über LinkedIn, vermute ich mal, oder? Es gibt einen besseren
LinkedIn,
Kanal.
LinkedIn, Instagram, also ich bin in beiden, Instagram, Facebook, bin da vertreten und natürlich die Website www.moncourage.de.
Super. Eva, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter quatschen hier. Das ist so toll. Mich inspiriert das so sehr, was du für einen Werdegang hinter dir hast und wie mutig und klar und konsequent und wahrhaftig du da deinen Weg gegangen bist. Das finde ich ist echt ein riesen, riesen Vorbild. Und ich habe es dir ja vorhin auch schon gesagt, so seitdem wir uns kennengelernt haben in Münster war es, glaube ich. Verfolge ich das auch und finde das so, so inspirierend, was du da machst. Und ja, glaube ich, dass du da ein großes Vorbild auch für viele Menschen sein kannst, da auch wirklich mutig für sich einzustehen, mutig den Weg zu gehen und ja, Probleme einfach an der Wurzel zu packen, wenn sie denn auftreten, ne? Und nicht erst oder nicht im Vorwege schon alles zu zergrübeln und gar nicht loszugehen, sondern wie sagt man so schön, cross the bridge when you are getting there, ne? Also nicht im Vorwege schon die Ängste groß werden zu lassen, sondern einfach mal machen.
Ja, einfach mal machen, ja. Ja, vielen, vielen Dank, Anja, erstmal. Das ehrt mich natürlich. Es ist nicht immer so einfach, wie es wirkt. Und natürlich gibt es immer auch wieder Momente, da grübel ich auch und mache mir Sorgen in der Zukunft. Aber du hast recht, das ist genau der Punkt, in dem ich mich bremse und sage, so, das Problem ist jetzt gerade in deinem Kopf. Vielleicht kommt es, vielleicht auch gar nicht. Und da gibt es genug zu tun im Heute und im Jetzt. Und da auch das ist schön, eine Vision zu haben oder ein Ziel zu haben und da sich aber nicht überwältigen zu lassen und Schrittchen für Schrittchen vorwärts zu gehen und offen zu sein für Veränderungen. Denn manchmal denkt man, genauso muss der Weg aussehen und dann passiert was auf dem Weg und dann biegt man vielleicht doch mal hier und da ab.
Ja, absolut. Ja, ich drücke dir die Daumen für deine Vision, für deine Mission und weiterhin alles, alles Gute mit deinem Business, Social Business.
Vielen Dank, Anja, nochmal für die Einladung.
Sehr gerne. So, jetzt bin ich wahnsinnig gespannt über dein Feedback. Super gerne direkt in der Folge auf Spotify kannst du dein Feedback für diese Folge hinterlassen. Ich weiß sehr wohl, dass die Eva kein typisches Beispiel für eine berufliche Neuorientierung ist. Und dennoch möchte ich mit solchen Folgen Mut machen, auch auf Veränderungen, die vielleicht für dich zum jetzigen Zeitpunkt eher noch so der Traum irgendwo in der Wolke ist, wo du dich überhaupt nicht traust, dafür loszugehen. Und mal zu gucken, so was machen andere? Was haben andere für mutige Wege eingeschlagen? Und ich finde, dafür ist die Eva ein wahnsinnig tolles Beispiel. Ganz mutig ihren eigenen Weg zu gehen, der mit Sicherheit nicht deiner sein wird. Es geht mir eher um die Inspiration, was kann man alles mit Mindset, was kann man alles mit Werten, Mission und Vision, wie sie es ja auch schon gesagt hat, sie hat da sehr lange dran gearbeitet, ein stimmiges Ergebnis für sich zu finden, wie sie damit losgehen kann, was ihr Weg da ist und wofür sie eigentlich stehen will. Und ich glaube, damit fängt alles an, überhaupt erstmal die Klarheit zu haben, was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig und dann mutig diesen Weg Schritt für Schritt zu gehen, wohl wissend, dass das nicht in 2 Tagen erreicht ist, sondern eben auch ein Prozess ist, der unter Umständen auch mal ein bisschen länger dauern darf. Und wenn du auf diesem Weg Unterstützung brauchst, sowohl in der Klarheit als auch in der Umsetzung, mutig da loszugehen, Schritte zu gehen. Wir haben in der Traumjobschmiede immer wieder Menschen, die sich beruflich ähnlich aufstellen. Also nicht jetzt im Sinne von Social Business Gründen, sondern auch in die Selbstständigkeit gehen wollen und da eine Begleitung zu haben, das ist super, super hilfreich, sich klar zu werden, wofür will ich eigentlich stehen, was ist mein Angebot. Aber es muss nicht natürlich eine Selbstständigkeit sein. Es kann auch sein, dass du sagst, ich will einfach einen anderen Job im Anstellungsverhältnis. Es muss besser zu mir passen, besser zu meinen Werten, besser zu meinen Interessen, vor allen Dingen auch zu meinen Stärken passen. Und auch dabei begleite ich selbstverständlich in der Traumjobschmiede. Also, wenn das für dich ein Thema ist, dann melde dich sehr gern bei mir für ein Strategiegespräch und wir schauen mal, ob das was für dich ist. Nochmal die Bitte, gib mir gerne ein Feedback. Wie war diese Folge für dich? Hast du was mitnehmen können? Hat sie dich inspirieren können? Oder sagst du, Na, das war mir jetzt vielleicht ein bisschen dolle. Ich hätte vielleicht lieber Beispiele, die ein bisschen näher an dem, sag ich mal, in Anführungsstrichen normaleren Veränderung dran ist. Sehr, sehr gerne schreib mir entweder auf kontakt@montagsgerneaufstehen.de oder eben gerne hier eben auch über die Folge bei Spotify. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Viel Spaß in der nächsten Woche im Job. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.